Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 15. Mai 2026. Und wir starten sofort ins Programm. Im Februar 2025 verteidigte die Polizei mit massivem Gewalteinsatz eine AfD-Wahlkampfveranstaltung in Freiburg. Wir berichteten, die antifaschistischen Gegenproteste wurden von Beginn an kriminalisiert. Aktuell gipfeln die Ermittlungen der Polizei in einer Razzia frühmorgens bei einer Antifaschistin hier in Freiburg. Dieser morgendliche Polizeieinsatz sorgt für Kritik, auch an der Unverhältnismäßigkeit staatlicher Repression.
In Freiburg hat die Polizei am Dienstagmorgen die Wohnung einer Antifaschistin durchsucht. Hintergrund sind die Proteste gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung vom 10. Februar vergangenen Jahres. Gegen 6:30 morgens standen die Beamtinnen vor der Türe der Betroffenen. Die Durchsuchung wurde laut Angaben des Ermittlungsausschusses Freiburg vom Staatsschutz geleitet. Vorgeworfen wird der Betroffenen eine angebliche Vermummung bei den Protesten gegen die AfD-Veranstaltung Anfang 2025 in Freiburg. Damals hatten tausende Menschen gegen den Auftritt der extrem rechten Partei AfD demonstriert. Rund um die Proteste war es bereits zu zahlreichen Ermittlungsverfahren gekommen. Wie die Betroffene die Durchsuchung erlebt hat, dazu sagt Marinus, eine gut informierte Person aus dem Umfeld.
Ja, so eine Razzia ist natürlich für alle immer zutiefst unangenehm, wenn man früh morgens aus dem Bett geklingelt wird. Und ja, dann einfach, in dem Fall waren es ja dann 7 Cops und eine Zeugin, bei einem in die Wohnung einfallen. Das ist natürlich eine Eindringung in das tiefste Private, was man hat, nämlich in die eigene Wohnung. Man ist dann ja dann doch sehr verletzlich da und das ist ja auch Sinn und Zweck so einer Razzia eben mit unter anderem eben diese Einschüchterung und dieses Zeigen, wir machen auch nicht Halt vor deiner Privatsphäre.
Wurde von der Polizei irgendetwas mitgenommen? Dazu nochmal Marinus.
Also die Cops haben nichts mitgenommen. Sie haben auch nichts gefunden, was eben im Durchsuchungsbeschluss gefragt worden ist. Also eine Sturmhaube, eine Jacke und ein Pappschild mit der Aufschrift »Kein Platz für Nazis«. Also sie sind dann nach der Durchsuchung von der Wohnung und Kellerräumen dann natürlich wieder abgezogen, ohne etwas mitgenommen zu haben.
Die Betroffene legte Widerspruch gegen die Durchsuchung ein, machte keine Aussagen und unterschrieb nichts. Außerdem wandte sie sich unmittelbar an den Ermittlungsausschuss Freiburg. Kritik gibt es vor allem an der massiven Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme. Aus antifaschistischen Zusammenhängen heißt es, man kenne bislang keinen vergleichbaren Fall, in welchem wegen eines Vermummungsvorwurfs eine Hausdurchsuchung angeordnet worden sei. Marinus bewertet die Razzia wie folgt.
Die Razzia reiht sich natürlich ein in die massive Kriminalisierung von Antifaschistinnen, vor allem wenn sie halt auch gegen die AfD aktiv werden und dass jetzt dann halt schon Hausdurchsuchungen gemacht werden wegen Verstoß gegen das Vermummungsgebot. Das ist dann natürlich schon Next Level hier in Freiburg. Zumal, ja, was heißt denn Vermummung? Also so, ich meine, seit der letzten Pandemie ist uns ja auch klar, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung ja auch schützen kann und nicht nur rein der Verschleierung einer Identität dient. Ich würde sagen, es reizt sich auf jeden Fall ein in einer Gieren und immer höheren Repressionsmaßnahmen von Strafen oder jetzt eben über Maßnahmen gegen Antifaschistinnen in diesen Zeiten.
Antifaschistische Gruppen in Freiburg gehen davon aus, dass es im Zusammenhang mit den Protesten gegen die AfD-Veranstaltung zu weiteren Maßnahmen kommen wird. Sie raten allen Menschen, die von Hausdurchsuchungen, Vorladungen, Strafbefehlen betroffen sind oder aber von Polizei oder Verfassungsschutz angesprochen werden, sich an den Ermittlungsausschuss Freiburg oder die Rote Hilfe Freiburg zu wenden. Radio Dreieckland wird den Fall weiter beobachten und berichten.
Wir haben immer wieder über das Metzgergrün im Freiburger Stühlinger berichtet, wo derzeit durch die Stadtbau die alte Arbeitersiedlung plattgemacht wird und neu gebaut. Im ersten Bauabschnitt an der Bissierstraße entstanden 175 Wohnungen, davon 125 sozial gefördert. In den neuen Sozialwohnungen liegen die Mieten im Durchschnitt bei sage und schreibe ca. 9 Euro pro Quadratmeter. Die Mieten im sogenannten frei finanzierten Wohnungsbau bei rund 13,60 Euro pro Quadratmeter. im zweiten Bauabschnitt sollen nun noch einmal 208 Wohnungen gebaut werden, davon 125 sozial gefördert, 53 frei finanziert und 30 Eigentumswohnungen. Zitat: Wir verdoppeln die Wohneinheiten und wir verdreifachen den Wohnraum bei diesem Projekt, erklärte Martin Horn bei dem Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt. Doch das stimmt so nicht. Insgesamt sollen 550 Wohnungen entstehen. Unterm Strich fallen aber 150 bezahlbare Wohnungen weg. Die Stadtbau errichtet nur 50% Sozialwohnungen, was bedeutet, dass im noch nicht abgerissenen Teil der alten Arbeitersiedlung, dem dritten und vierten Bauabschnitt, die von der Lage wegen des Abstands zur Bahnlinie der attraktivste Teil ist, gerade einmal noch ca. 25 Sozialwohnungen errichtet werden sollen. Insgesamt sollen hier etwa 167 Wohnungen entstehen, davon sage und schreibe 83 Eigentumswohnungen. Wir haben noch einmal mit Sophia Kresslin gesprochen, die sich jahrelang gegen den Abriss eingesetzt hatte.
Wie war das da für dich, das zu erleben, diese Bagger da kommen, zu sehen irgendwie, man hört sie hier auch immer vorbeifahren und dann so dieses, den Abriss dieser alten Siedlung?
Ja, ein ganz großes Rätsel ist mir bei dem allen noch, wie eigentlich aus einer Initiative, die auch vor einigen Jahren entstanden ist, die sich für den Erhalt eigentlich der Siedlung stark gemacht hatte, um eben genau diesen Abriss zu verhindern, wie daraus das größte Abrissprojekt der Stadtbau werden konnte. Also das ist irgendwie für mich noch immer nicht nachvollziehbar. Da stellen sich irgendwie viele Fragen und aber sind wir, die hier leben, genau damit konfrontiert. Also das, was quasi immer als behutsame Weiterentwicklung eines gewachsenen, durchgrünten Bestandsgebiet der Freiburger Stadtbau suggeriert wurde, sind wir jetzt Zeugen, dass da ein absoluter Kahlschlag gemacht wird, Abschnitt für Abschnitt. Der erste Bauabschnitt, der eigentlich nicht bebaut war, sondern eine Nachverdichtungsmöglichkeit eben für das bestehende Gebiet dargestellt hat. Auch da wurden schon sehr viele Bäume gerodet und auch schon viele Mietergärten gewaltsam sich zurückgenommen. Es ist sehr viel passiert bisher her.
Diese ganzen Gärten, das ist schon eine ganze lange Geschichte. Es gab auch viele Baumfällungen, wo ihr auch teilweise nicht wirklich frühzeitig informiert wart oder gar nicht da informiert wart. Und diese ganzen Gärten, das hatte hier im Metzgergrün eine große Bedeutung, das Vorhandensein dieser Gärten und war dann auch mit ordentlich Schmerz verbunden, dass die so weggefallen sind, oder?
Also genauso fraglich, dass in diesem ganzen Projekt quasi keine graue Energie berücksichtigt wird, nicht auf das geguckt, was irgendwie abgerissen oder auch durch Neubau entsteht. Haben wir erlebt, dass es auch viele rechtliche Grauzonen gegeben hat, die da ausgeschöpft wurden. Einige der Gärten, die da gerodet wurden, die haben sich in Widerspruchsverfahren befunden. Also da hätte eigentlich gar nicht eingegriffen werden dürfen. All das war im Endeffekt egal. Also wir hier erleben die städtische Wohnbauoffensive hautnah. Es wird immer gesagt, ja, es ist halt einfach emotional für uns. Klar, wenn irgendwie was komplett verändert wird, was man lange gekannt hat. Ich finde es viel eher existenziell, weil es natürlich um Wohnung, um Wohnraum geht. Aber es geht natürlich auch um weit mehr. Es geht um Lebensraum. Es geht, wir als Menschen leben ja auch in einer Umgebung, die Umgebung hat auch eine Bedeutung, und dass dieses Großprojekt so möglich war, ist für viele von uns immer noch ja nicht nachvollziehbar, vor allem ja, weil im Grunde keiner sich die Details anguckt. Also genauso wie wir jetzt rausfinden, dass in Summe eigentlich gar nicht mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Ja, so gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo man überprüfen könnte, wie wirken die sich aufs Klima aus, was ist eben mit dieser grauen Energie, die nicht einberechnet wurde, was ist einfach mit dem Thema schon der Verdrängung. Also wir müssen hier einfach weg, egal ob wir jetzt hier in einen Neubau ziehen oder in einen anderen Stadtteil müssen oder vielleicht ganz Freiburg verlassen. Also das ja, wird im Grunde totgeschwiegen oder dafür scheint sich keiner zu interessieren. Und ja, wir sind halt diejenigen, die das alles erleben. Für mich persönlich, sage ich jetzt mal, ist schon mindestens 5 Jahre Ausnahmezustand, eben seit dieser Auftakt dieses Bauprojekts für uns gewaltsam losging. Wo man schon sagen könnte, es ist irgendwie eine Form von institutionalisierter Gewalt, haben wir da erfahren. Aber es hatte letztendlich für das Projekt keine Folgen. Es wurde ja an Kommunikation nachgebessert. Die Stadtbau bemüht sich irgendwie.
Stichwort Kommunikation nachgebessert. Der Stadtbauchef Matthias Müller hat auch beim Spatenstich für den nächsten Bauabschnitt gesprochen und hat sogar so als letztes betont, ja, auch er weiß, dass mit dem Abriss der Häuser ein Identitätsverlust vonstatten geht und einen solchen müsse man mit einem guten Miteinander mit der Mieterschaft begegnen. Und er hat für die Stadtbau in Anspruch genommen, dass dieses gute Miteinander mit der Mieterinnenschaft, dass das geschehen sei. Die Stadtbau habe sich da sehr bemüht und es hätte ein gutes Miteinander mit der Mieterinnenschaft gegeben. Nach all den Jahren, von deiner Perspektive aus, gutes Miteinander mit der Stadtbau, würdest du das so unterschreiben?
Also von Miteinander kann da nicht die Rede sein. Also die es ist, Stadtbau ist einfach ein großes System. Sie verwaltet Wohnungen, sie verwaltet Mieter. Ja, ich würde jetzt mal provokativ sagen, als Mieter der Stadtbau wird man irgendwo geparkt und ja, kann dabei auch baden gehen.
Wie bewertest du vielleicht auch eben, ich habe gesagt, 50% Sozialwohnungen aufs ganze neue Projekt Metzgergrün bezogen werden, entstehen. Die Sozialwohnungen sind aber jetzt viel an der Béziers-Straße entstanden und dann auch eben jetzt schon abgerissenen Teil des Metzgergrüns zur Erklärung. Wahrscheinlich entstehen dann dort an der Bahnlinie auch viele Sozialwohnungen und eben an der Béziers-Straße. Vom Lärm her könnte man, würde ich mal sagen, durchaus vermuten, dass der Teil, in dem du jetzt wohnst, vom Metzgergrün, der attraktivste Teil ist, der wenigsten laute Teil. Wie bewertest du das, dass die Sozialwohnung eben genau in dem anderen Teil an der Güterbahnlinie, an der Béziers-Straße entstehen und jetzt hier, wo wir uns aktuell befinden, so gut wie gar nicht, da entstehen dann Eigentumswohnungen. Wie bewertest du sowas?
Ja, so sieht die Planung aus. So sah die Planung von Anfang an aus. Nur hat da irgendwie, ja, das scheint okay zu sein, was natürlich irgendwie im Endeffekt überhaupt nicht geht.
Obwohl, glaube ich, die Stadtbau sogar auch schon manchmal, es gab ja bei einer Mieterversammlung, das von sich gewiesen hat, so dass die Sozialwohnung der Lärmschutzriegel seien. Wenn man jetzt dann das sich entwickelnde Projekt sieht, dann muss man das wohl sagen, ja doch, so ähnlich ist es.
Also auf den ersten Plänen war das auch so verzeichnet. Meine Nachbarn hatten irgendwie gesagt, ja, wir kommen ja dann alle in den Lärmschutzriegel, was ich lang nicht irgendwie nachvollziehen konnte, weil ich gesagt habe, ja, nee, das, ja, wie kommt ihr da drauf, bis ich mir tatsächlich auch mal die Pläne genauer angeguckt habe. Und ja, also eine Planung kann beinhalten, dass auf den Plänen tatsächlich steht, Lärmschutzriegel in Klammer Sozialwohnungen. Also nichts anderes ist vorhergesehen. Also,
und das muss ja man jetzt noch mal sagen. Ihr, die jetzt noch hier wohnt im dritten und vierten Bauabschnitt, wenn die Pläne der Stadtbau so dann auch wirklich durchgezogen würden, dass diese Bauabschnitte zusammengenommen werden, dann hättet ihr, wenn ihr im Metzgergrün bleiben wollen würdet, eigentlich auch, also es sind natürlich nicht alle Häuser direkt an der Bahnlinie, aber vermutlich der Großteil der Sozialwohnungen schon, dann wärt ihr genau dieser Lärmriegel praktisch. Für euch würde dann dieser Lärmriegel übrig bleiben.
Genau. Ja, ist natürlich skandalös, nur dass es niemand interessiert. Also, dass da auch niemand genau hinguckt oder irgendwie was daran findet. Das ist halt irgendwas, womit wir hochgradig konfrontiert sind, im Grunde diese Parallelwelt. Also, ja, wenn von Identitätsverlust die Rede ist, vielleicht könnte man versuchen, genau das zu vermeiden. Also das ist ja irgendwie kein gutes Ziel. Unsere 250 Wohnungen, naja, jetzt sind es weniger, weil natürlich ja schon ein Teil abgerissen ist, aber diese 250 Wohnungen waren frei finanziert. Also in unseren Mietverträgen, die wir jetzt noch haben, steht frei finanziert, nicht sozial gefördert. Das heißt, es gibt letztendlich für unsere Wohnung hier keinen entsprechenden Ersatz. Also würden wir auch wieder in frei finanzierte Wohnungen ziehen wollen, würden wir ja 12, 13, 14 Euro den Quadratmeter zahlen, was wir hier nicht tun. Also von daher, ja, hat das alles für uns, egal ob ökologisch, sozial oder eben mit diesen vielen Themen und eigentlich Wichtigkeiten, hat das überhaupt nichts mit irgendwie einer Vision zu tun.
Stadt und Stadtbau haben ja immer so ein bisschen suggeriert, dass die Bausubstanz im Metzgergrün einfach, es wäre nicht möglich, das wirtschaftlich zu sanieren. Der bekannte Altbausanierer Willi Sutter hat vor einigen Monaten jetzt auf einer Veranstaltung dem entschieden widersprochen, hat gesagt, doch, er war auch dort drin, hier im Metzgergrün. Man hätte das sanieren können, auch aufstocken können. Er hat auch sogar gesagt, man hätte auch das Erdgeschoss zumindest barrierefrei sanieren können. Das wäre möglich gewesen. Wie ist das für dich? Du hast dich jahrelang eingesetzt gegen den Abriss, dann auch von so einem Experten sowas zu hören, was ja dann eigentlich heißt, wenn der Wille da gewesen wäre, wäre es möglich gewesen, eure Häuser zu erhalten, wenn der politische Wille da gewesen wäre. Wie ist das für dich, dass einfach so ganz offensichtlich dieser Wille so in breiten Teilen auch des Gemeinderats gefehlt hat?
Ja, das ist halt irgendwie das große Fragezeichen. Was bleibt? Wie konnte eigentlich genau mit diesem Anspruch, man will erhalten, was zu erhalten geht, ja, also so ein großes Abrissprojekt entstehen? Also wo ja nicht nur die Häuser, gut geschnittene Wohnungen abgerissen werden, sondern ja auch ganz viele Hausgärten, Gemeinschaftsflächen, jahrzehntealte Bäume einfach ja, gerodet, kahlgeschlagen werden.
Wenn du jetzt den Status quo ansiehst im Metzgergrün, was wäre dann, was wären deine Wünsche für die, was denkst du, was könnte man hier irgendwie noch rausmachen?
Hui, na ja, auf jeden Fall natürlich eben, also behutsamer einfach mit allem umgehen. Ja, zu gucken, die Experten, die Lösungen zu generieren, die es braucht, um einfach Natur zu erhalten, die es gibt, Lebensräume, ob jetzt soziale oder ökologische, die auch zu erhalten, zu bewahren.
Du könntest dir weiterhin schon Erhalt, Sanierung, bisschen das Metzgergrüns, das, was jetzt noch besteht, vorstellen.
Na klar, weil das ja eine Berechtigung einfach hat, dadurch, dass es da ist. Es wurde mal so gebaut, es erzählt einfach eine Geschichte. Es ist eben ein Teil der Identität eines Stadtteils oder einer Stadt. Total wichtig ist, da den Blick auch einfach zu weiten, weil das ist ja ein Stück weit auch eine Wegwerfmentalität. Also ich meine, stell dir vor, bei 250 Wohnungen, wie viel, ja, 60 Häuser, wie viel Wohnungstüren, Haustüren, Kellertüren aus Holz, Holztreppen. Also das ist ja unglaublich viel an Material, was im Prinzip vernichtet wird, obwohl es Bestand hätte. Also es würde überleben. Und so viel alte Fensterläden wie hier anfallen, die kann Herr Horn gar nicht verbasteln. Genau, dann wird es sehr schattig werden. Aber vielleicht braucht es das auch, weil die Bäume sind ja dann nicht mehr da.
Und ist es nicht so, dass ihr hier sagt, hier kann man, die Wohnungen sind in so einem Zustand, dass man hier nicht wohnen kann, oder?
Nee. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch nochmal ein eigenes Thema, um Bestand muss man sich kümmern. Und um es ist ja auch hier ein ganz typisches Beispiel an Bestand, der vernachlässigt wurde, da er immer letztendlich in die Kategorie gezählt hat, ja, wird ja sowieso irgendwann mal abgerissen. Also ich würde für hier nicht wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil natürlich muss man irgendwie permanent was machen und sind wir mit ja auch Heizkosten konfrontiert, die halbiert werden würden, wären die Fenster nicht mehr einfach, sondern einfach ein bisschen besser isoliert. Natürlich, es braucht eine Veränderung, nur welche Veränderung, die wurde leider nicht gemeinsam gestaltet und entschieden, sondern ja, das hat sich ja gezeigt, wo kein Wille, da kein Weg.
Ja, die Stadtbau hat ja in der Vergangenheit immer wieder mal gesagt, nee, das ist nicht sanierbar und es ist auch nicht aufstockbar. Das war auch eine Antwort an die Initiative Willi Sutter zum Beispiel hat jetzt gesagt, doch, doch, das wäre aufstockbar. Wie bewertest du diese Äußerung der Stadtbau?
Also meines Wissens gibt es da halt quasi kein Gutachten, das genau das überprüft, wie ist eigentlich tatsächlich der Zustand des Bestands. Meines Wissens wurde im Prinzip von der Stadtbau selbst oder in Auftrag gegeben, technisch überprüft an zwei Häusern. Und danach war das Fazit, es ist nicht aufstockbar. Bestandesschutz wird sich verlieren und darauf begründet sich alles Weitere. Allerdings hat diese technische Überprüfung auch meines Wissens wurde nie transparent dargelegt oder wurde irgendwie in einem Zusammenhang mal veröffentlicht. Für mich auch noch ein spannender Punkt. Ich frage inzwischen immer nach bei Gemeinderäten oder ehemaligen Gemeinderäten, wie sie denn den Prozess im Gemeinderat über das Metzgergrün wahrgenommen haben. Und ich bin erstaunt, dass da manchmal die Antwort heißt, ja, habe ich eigentlich nicht mitgekriegt, weil ich nicht in dem entsprechenden Ausschuss war. Eine andere Aussage hat mich ziemlich schockiert. Es wurde irgendwie gesagt, die Bewohnerinnen wollten den Abriss. Das ist natürlich höchst fragwürdig und eigentlich nicht fair.
Mitte April feuerte der zehnfache Milliardär und Eigentümer des renommierten Verlags Edition Grasset, Vincent Bolloré, den Chef des Verlags, Olivier Norat. Was sich Bolloré wohl nicht gedacht hatte, war die Reaktion vieler AutorInnen. Rund 300, darunter die koreanische Trägerin des Nobelpreises für Literatur Han Kang, kündigten die Zusammenarbeit mit Grasset auf und forderten auch die Aufhebung bereits bestehender Verträge. In einem Interview, das Bolloré darauf der ihm gehörenden Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche gab, kanzelte er seine Gegner bei Grasset ab. Zitat: Eine kleine Kaste, die glaubt, sie stehe über allem und jedem. Zitat Ende. Seine GegnerInnen vermuten hinter dem Rauswurf von Norat hingegen einen politischen Hintergrund, da Bolloré als Vertreter einer weit rechts stehenden Strömung des Katholizismus bekannt ist und mit seinen Medien rechte Parteien fördert. Über die Hintergründe sprachen wir mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernhard Schmid.
Der Eigentümer des Verlags Edition Grasset, Vincent Bolloré, hat den Leiter des Verlags Olivier Norat entlassen. Und darauf gab es einen Aufstand der Autorinnen. Was wird da gespielt?
Es wird gespielt, das große Spiel der Einflussnahme politisch motivierter Kapitaleigentümer, beziehungsweise in dem Fall eines Kapitaleigentümers, mit seinen Aktionären natürlich, auf das Verlagswesen, aber darüber hinaus auch auf die Presse, weil Bolloré über seine verschiedenen Beteiligungen einen Multimedia-Konzern besitzt. Bolloré besitzt die früher einzige, inzwischen nicht mehr einzige bürgerliche Sonntagszeitung, die auch keine bürgerliche Zeitung mehr ist, sondern seit bald 3 Jahren eine rechtsextreme Redaktion hat, dank ihm. Er hat Einfluss auf 80% des Schulbuchwesens, insbesondere ein Quasi-Monopol auf französischsprachige Schulbücher im französischsprachigen Afrika. Er hat Transportunternehmens und andere Beteiligungen auf dem afrikanischen Kontinent, auch wenn er diesen Anteil verringert hat, zugunsten einer Investition im Mediensektor in Frankreich. Er besitzt den Fernsehsender Canal Plus. Eine seiner ersten Handlungen bei der Übernahme dieses Medienunternehmens Canal Plus war die satirische Polizsendung Les Guignols de l'Info, entworfen oder entstand 1987 nach dem Modell der britischen Puppensendung Spitting Image einzustellen. Die hat also ihre Existenz verloren. Und er besitzt vor allem den relativ einflussreichen rund um die Uhr Nachrichtensender CNews, wobei Nachrichtensender nicht ganz richtig ist, weil es ein reiner Propagandasender ist, in dem Rechte mit Rechten diskutieren überwiegend. Manchmal findet man noch einen linken Sparringspartner unter 10 Rechten, die auf ihn einkloppen. Das heißt, Bolloré ist jemand, der bewusst Einfluss nimmt über Medienbeteiligung und Besitz und der aber gleichzeitig politisch motivierte Ziele verfolgt. Bolloré ist vor 25 Jahren zu einem traditionalistischen rechtsextremen kolorierten Katholizismus konvertiert, über einen fundamentalistischen AB, also einen katholisch fundamentalistischen Geistlichen, der im Übrigen derzeit wegen Kindesmissbrauchs Strafverfolgung ausgesetzt ist, dem AB Grimaud. Bolloré hat so etwas wie Ablasshandel betrieben. Bolloré hat seine schwangere Frau sitzen lassen und sich scheiden lassen. Und das kommt natürlich im katholischen Sinne nicht gut an. Und hat dann aber geglaubt, sich seine Seele zurückzukaufen, indem er sich von diesem katholisch reaktionären Geistlichen hat beeinflussen lassen und übt seitdem Einflusspolitik. Also Bolloré hat ursprünglich in den 80er Jahren einen Konzern geerbt, der damals vor allem in den Häfen und in der Infrastruktur im Neokolonial von Frankreich mitkontrollierten, nicht mehr allein, früher ausschließlich, aber inzwischen mitkontrollierten Afrika tätig war. Wie erwähnt, er hat diesen Anteil aber reduziert, um in den letzten 5, eher 10 Jahren seine Medienmacht in Frankreich auszubauen. Das aber auch mit politischer Ambition. Und eben über Grasset hat er nun auch Zugriff auf das Verlagswesen gefunden und macht das auch geltend. Einerseits durch den Aufbau rechtsextremer Autoren und Verleger, zum Beispiel Nicolas Diat, D-I-A-T, der ausschließlich Figuren verlegt wie Jordan Bardella, Chef des Rassemblement National, Marion Marshall-Le Pen, die Nichte von Marine Le Pen, Eric Zemmour, Gründer einer rechtsextremen Konkurrenzpartei und so weiter. Im Übrigen, die Entlassung von Olivier Nourrat hängt auch damit zusammen, dass er diesen Nicolas Diat nicht selbst verlegen wollte.
Ich habe da einiges gelesen, das eine, dass er den wohl verschieben wollte, den Nicolas Diat-Essay-Band.
Nein, was ihm vorgeworfen wird, sind zwei Sachen. Was Bolloré dem von ihm entlassenen Olivier Nourrat vorwirft, sind zwei Sachen. Einerseits, er habe zu lange auf die lange Bank geschoben, die Publikation des neuesten Romans von Boualem Sansal. Auf den komme ich gleich zurück. Zu dem gibt es einiges zu sagen, in jüngerer Zeit ausschließlich Negatives. Und zum Zweiten eben, dass er Nicolas Diat nicht selber verlegen wollte. Und Nicolas Diat ist eben der Bücher editiert hat und verlegt hat, von auch bei Bolloré, von ausschließlich rechtsextremen Politikern. Jordan Bardella vom RN, Eric Zemmour, Marion Marshall erwähnt. Dazu Nicolas Dupont-Aignan, das ist ein früher eher rechtsbürgerlicher, inzwischen jedenfalls mit den rechtsextremen kumpanierender EU-Gegner und Impfgegner. Also Diat hat nur solche Leute verlegt. Da ist es klar, dass es sich nicht um einen Vertreter der Belletristik handelt oder politisch neutraler Literatur, sondern um einen Kampfliteraten. Literat ist schon hochgegriffen. Was Sansal betrifft, Boualem Sansal ist ja ein algerischstämmiger Schriftsteller, dem Frankreich 2024 die Staatsbürgerschaft verliehen hat. Ich habe nichts dagegen, Menschen einzubürgern. Dennoch war es rechtlich betrachtet illegal, weil Sansal damals seinen Hauptwohnsitz in Algerien hatte, in Boumerdès, 45 Kilometer von Alger entfernt. Und der Code Civil, das französische Äquivalent zum bürgerlichen Gesetzbuch, also das dem BGB in Deutschland um 100 Jahre vorausging, verbietet ausdrücklich, jemanden einzubürgern, der oder die nicht den Hauptwohnsitz in Frankreich hat. Das steht da schwarz auf weiß. Nul ne peut être naturalisé. Niemand kann naturalisiert, also eingebürgert werden, ohne Residence en France. Das steht da schwarz auf weiß. Und Sansal wohnte damals nicht in Frankreich, jedenfalls nicht hauptsitzwohnmäßig. Sansal hat dann Interviews gegeben in rechtsbürgerlichen und rechtsextremen Presseorganen in Frankreich im Herbst 2024. Rechtsbürgerlich, das betrifft Atlantico, also ein rechtsbürgerliches Magazin. Das betrifft Frontier, ein ausschließlich rechtsextremes Magazin. Frontier hat Grenzen. Das ist schon ein bisschen ein programmatischer Titel, in dem er unter anderem behauptet hat über die algerische Geschichte, Algerien habe keine historische Existenz und es sei einfach gewesen, Algerien zu kolonisieren, weil so wörtlich, so die wörtliche Formulierung von ihm, kleine Dinger ohne Geschichte kann man leicht kolonisieren. Er hat marokkanische Gebietsansprüche auf Teile des heutigen Algerien verteidigt, in ahistorischer Weise. Daraufhin wurde er am Flughafen von Algier am 16. November 2024 festgenommen, war bekanntlich in Haft. Nun bin ich nicht dafür, Schriftsteller zu inhaftieren, selbst wenn sie dumme Sachen sagen. Ich halte es aber gleichzeitig mit Voltaire. Das heißt, ich bin nicht mit ihnen einverstanden, bin aber dafür, dass sie sagen dürfen, was sie sagen wollen. Das heißt, ich bin für sein Recht, nicht eingeknastet zu werden für dumme Äußerungen. Ich habe aber auch das Recht zu sagen, dass es strohdumm ist, was er damals gesagt hat. Und was er heute sagt, Boualem Sansal ist noch strohdümmer. Auch wenn er in Teilen der deutschen Literaturszene als Lichtgestalt dargestellt wird, weil er eben in Algerien im Gefängnis war. Es war ja bekanntlich auch Franz Walter Steinmeier, der deutsche Grüß August Bundespräsident,
ja.
Welcher ihn formal rausgehandelt hat, freigehandelt hat aus dem algerischen Gefängnis. De facto lief das natürlich über Frankreich, aber Algerien, die algerische Staatsmacht, gab sich nicht die Blöße, in Verhandlungen mit der früheren Kolonialmacht ihn rauszulassen, sondern das lief eben über Steinmeier, der da seinen Namen dafür hergab. Seitdem ist Sanzal in Frankreich fast ausschließlich mit rechten Figuren unterwegs, weil die damals Druck auf Macron ausübten, um zu sagen, man muss eine härtere Gangart gegenüber Algerien einlegen, man muss eine härtere Migrationspolitik gegenüber Algerien fahren. Das alles im Namen der Befreiung der Lichtgestalt Sanzal. Das ist in den Augen des Rechten so ziemlich der einzige Algerier, der als vernünftiger Mensch oder einfach nur als Mensch durchgeht. Jetzt hat Sanzal sich bei Bolloré verlegen lassen, also bei Grasset, von Bolloré kontrolliert. Er hat den Verleger gewechselt. Seinem früheren Verleger Fayard wirft er eben vor, nicht genug getan zu haben. Dabei hat dieser Verlag sich sehr für ihn eingesetzt. Nur ist nicht eine große Glocke gehängt, sondern eher auf diskrete Verhandlungen hinter den Kulissen gesetzt, die ja im Prinzip auch erfolgreich waren. Es gab aber im Unterstützerkomitee, das gespalten war, die andere Linie, die sagt, gegenüber Algerien auf die Kacke hauen, Algerien als Paria-Staat, als Schurkenstaat darstellen, gegen algerische Migration härter vorgehen. Und er hat sich diesen Leuten angenähert, die in seinen Augen jetzt die Einzigen sind, die sich für ihn einsetzen. Die letzte Neuigkeit von Sanzal war jetzt vor circa 3 Wochen, dass er ankündigte, ich verlasse Frankreich, in Frankreich darf man gar nichts mehr sagen. Frankreich ist ein kommunistischer Staat und ich gehe jetzt nach Belgien, wo es alles viel freier ist, wo alles viel freier zugeht. Ich glaube zwar nicht, dass es qualitative, fundamentale Unterschiede zwischen Frankreich und Belgien gibt, aber das ist seine letzte Ankündigung. Also Sanzal ist durchgeknallt, wenn ich das so äußern darf, aber er wird jetzt von Bolloré verlegt. Sein nächster Roman, der angekündigt ist, sollte dort sowas geplant vom Verleger, also vom damaligen Verlagschef Olivier Nora 2027 Anfang kommenden Jahres erscheinen, damit der noch editiert und bearbeitet werden kann. Und dann hat aber Bolloré das als Grund oder möglicherweise als Vorwand genommen, um auf den Tisch zu klopfen, zu hauen und zu sagen, es geht gar nicht, dass man einen so tollen Autor, diesen Star-Autor so behandelt, das muss sofort erscheinen oder sofort programmiert werden. Der Roman ist aber noch nicht fertig. Ja? Er hat also riesige Tantiemen, riesige schon Vorschüsse erhalten, in Sanzal. Und das war dann die offiziell vorgeschobene Begründung für die Entlassung von Nora. Vorgeschoben insofern, als wahrscheinlich für Bolloré noch entscheidender war, dass er wollte, dass dieser Nicolas Diar, also der Verleger der ganzen rechtsextremen Politprominenz, besser behandelt wird und auch verlegt wird selber von Nora, was dieser wiederum verweigerte.
Kannst du noch ein paar Worte sagen über den Widerstand? Es haben ja mehrere Autoren angekündigt, ja, nicht mehr zu verlegen bei ganz dem genau. Verlag.
Nicht nur das, sondern sie fordern in einer Petition, die von 300 durchaus prominenten Schriftstellern und Schriftstellerinnen unterzeichnet wurde, dass sie eine Gewissensklausel geltend machen können. Das heißt, dass sie sogar bei geltenden Verträgen ihre Manuskripte nehmen und anderswo veröffentlichen dürfen, selbst wenn da noch ein Vertrag läuft, aus Gewissensgründen, weil sie das nicht mehr mittragen können. Das hat schon zu ziemlicher öffentlicher Aufmerksamkeit geführt, wenn da 300 Autorinnen und Autorinnen, die nicht alle eine politische Rolle spielen oder überwiegend keine offen politische Rolle spielen, sich da zusammentun und sich in der Weise an die Öffentlichkeit wenden. Und es hat auch eine sehr breite Medienberichterstattung dazu gegeben.
Ich habe mir die Vermögensverhältnisse von dem Herrn Bolloré angesehen. Wenn er ein paar Autoren bei dem Verlag Grasset verliert, das juckt ihn wohl nicht groß. Gibt es denn Bolloré irgendwelche Alternativen?
Bolloré hat sehr aggressiv reagiert. Er hat ein Interview gegeben mit der von ihm kontrollierten Sonntagszeitung JDD, also Journal du Dimanche. Das war früher die bürgerliche Sonntagszeitung. Ich habe vorher gesagt, die einzige stimmt nicht ganz. Es gab Le Parisien Dimanche, also die Sonntagsbeilage von Parisien, was aber keine Sonntagszeitung, sondern eine Tageszeitung ist. Inzwischen gibt es 3 Sonntagszeitungen. Aber JDD, also Journal du Dimanche, ist die größte Sonntagszeitung. Die gehört Bolloré. Er lässt sich da aber interviewen, als sei er sozusagen eine Drittperson, als würde er da neutral interviewt. Dabei ist es sozusagen sein eigener Besitz, von dem ein Journalist ihn interviewt und ihn natürlich in Gefälligkeitsinterview, ein Abfrage- und Gefälligkeitsinterview abnimmt und das dann veröffentlicht, als ob es eine Information wäre. Das heißt, er benutzt seine eigenen Besitztümer als Propagandaorgan. Und in dem Interview, das vor 12 Tagen erschien, da kloppt er auf die Kulturszene ein und sagt, das ist eine abgehobene Kaste, eine volksfremde Elite, also volksfremd hat er jetzt nicht das Nazi-Begriff, aber der Sinn geht durchaus dahin, um zu sagen, das ist sozusagen ein Fremdkörper in großen Teilen der Gesellschaft. Das sind abgehobene Leute in ihrem Pariser Mikrokosmos und die sollen doch nicht glauben, dass man die da ernst nimmt. Das heißt, er hat sehr aggressiv reagiert. Also welche Alternativen gibt es? Es gibt natürlich andere Verlage, nur sind die möglicherweise nicht, oder nicht nur möglicherweise, sind nicht mit den gleichen Finanzmitteln ausgestattet. Bei dem Buch von Jordan Bardella, beziehungsweise bei dem ersten, er hat ja inzwischen zwei veröffentlicht, da gab es zum Beispiel eine aufwendige Medienpropaganda mit Plakaten in den Bahnhöfen. Da gab es dann ein bisschen einen Skandal, weil die Gewerkschaften bei der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF gesagt haben, sowas wollen wir nicht in unseren Bahnhöfen. Da sieht man, mit welchen Mitteln die bewerben können. Solche Propagandamittel haben andere Verlage oft nicht. Und wie erwähnt, neben dem Verlagswesen in Literatur und Belletristik, wo es tatsächlich Konkurrenz gibt, hat Bolloré eben über seine Medienbeteiligung, etwa über Lagardère, also früher gehörte das Unternehmen Arnaud Lagardère, aber Bolloré hat sich da eingekaufte Mehrheitsanteile, kontrolliert er große Teile des Schulbuchwesens in bald, nicht ganz, aber fast monopolistischer Weise.
Diesen Dienstag, den 12. Mai, haben Rechte im Städtchen Lotzrecht gewaltsam gegen die Aufnahme von Flüchtlingen protestiert. Neben dem Gebäude wurde ein Feuer verursacht. Am Morgen waren Geflüchtete dort angekommen. Immer wieder kommt es in der letzten Zeit zu rechten Protesten vor geflüchteten Unterkünften in den Niederlanden. Wir haben mit unserem Benelux-Korrespondenten, dem freien Journalisten Tobias Müller, in Amsterdam gesprochen.
Was ist los in Lotzrecht?
Lotzrecht ist ein kleines Dorf, eine Kleinstadt, 10.000 Leute etwa wohnen dort in der Nähe von Hilversum. Die Stadt hat man vielleicht schon mal gehört. Und dort sind die Menschen relativ spontan darüber informiert worden, sehr spontan, dass einige Tage später dort eine Notfallunterkunft für Asylbewerberinnen aufgemacht. Asylbewerber, in dem Fall sind es tatsächlich nur Männer, daran entzündet sich natürlich auch die ganze Geschichte. Die 70 Leute, die dort untergebracht werden sollten, notfallmäßig für ein halbes Jahr, sind alles junge Männer. Und da gibt es natürlich dann die bekannten Ängste, die das schürt. So, es sind in Lotzrecht deswegen seit wie lange? 23, 24 Tage inzwischen eigentlich quasi täglich Proteste, die sich dann eben einerseits gegen die Unterbringung richten, andererseits gegen die Art, wie seitens der Gemeinde das kommuniziert wurde. Und die Kommunikation hat natürlich damit zu tun, dass es eben eine Notfallunterkunft ist und die Regierung sehr spontan dann nach Möglichkeiten sucht, um Geflüchtete unterzubringen. In dem Fall Lotzrecht eben ein altes Gemeindehaus, ehemaliges leerstehendes Rathaus, wo 70 Leute untergebracht werden sollen. Und die Eskalation, von der du eben sprachst in der Anmoderation, die ereignete sich am Dienstagabend. Es gab aber vorher auch schon mal Scharmützel, wie nennt man das, Situationen, wo Feuerwerkskörper flogen, wo entglast wurde, auch Steine geschmissen wurden, Glas kaputt ging bei dem Gebäude. Ist also eine Situation, die seit 24 Tagen inzwischen andauert, so gut wie täglich Protest dort, und es hat sich sehr hochgeschaukelt.
Und am Dienstag waren jetzt aber auch betroffene Flüchtlinge schon in der Unterkunft, so hatte ich das verstanden.
Genau.
Oder?
Genau, es sind 15 Leute, weiß man inzwischen. Man weiß nicht, wie viele in der Unterkunft waren, als das passierte. Aber es sind 15 Geflüchtete am Dienstag angekommen und im Laufe des Tages. Und im Prinzip dann vielleicht 8 oder 10 Stunden später wurde diese Unterkunft eben angegriffen.
Unter anderem wurde, wie gesagt, Feuer vor der Unterkunft gelegt. Gibt es Berichte darüber, wie es den betroffenen Geflüchteten geht?
Nee, gibt es gar nicht. Niemand weiß das. Das Feuer wurde übrigens gelegt. Man kann das deutlicher sagen, also was bei diesen Protesten immer passiert. Es werden Feuerwerkskörper geschmissen, normalerweise auf die Polizei. Um die Atmosphäre ein bisschen anzuheizen. Das ist auch alles, das sind so Verhaltensmuster, die man aus Hooligan-Kreisen sehr gut kennt. Das überlappt sich zum Teil auch die Proteste. Das heißt, es gibt immer Feuerwerkskörper und Fackeln sind auch so als Accessoire dabei, auch für die Atmosphäre. Das sieht man seit Monaten, und offenbar wurden Fackeln geworfen oder eine Fackel geworfen, und die hat dann Büsche und einen Baum, einen sehr hohen Baum, vor dem Gebäude angezündet. Die gingen gleich in Flammen auf und daher kamen diese Bilder, die man nun seit Tagen gesehen hat, von dem Gebäude, an dem die Flammen wirklich sehr, sehr hoch emporschlagen. Allerdings, das Gebäude selbst stand nicht in Brand, aber was auch entscheidend ist, ist eigentlich, dass dann die Feuerwehr, die ankam, zunächst mal daran gehindert wurde, Zugang überhaupt zu dem Brand zu bekommen. Also das muss man dabei auch noch sehr deutlich erwähnen.
Was ist bekannt zu den Protestierenden? Wer protestiert auf diese Weise gegen Geflüchtete, gegen die Aufnahme von Geflüchteten?
Es ist eigentlich immer dasselbe Muster, dass es die sogenannten sprichwörtlichen besorgten lokalen Bürgerinnen gibt, so. Die sagen, wir machen uns nur Sorgen um unser Dorf, um das Klima hier, um die Sicherheit. Und dann heißt es natürlich auch sehr gerne Sicherheit von Frauen und Kindern und unserer Töchter und Frauen. Und es sind oft sehr gerne Männer, die das sagen. Frauen auch natürlich. Das ist das eine. Und die besorgten Bürger, es gibt eine Melange, die man aus anderen Ländern natürlich auch kennt. Es gibt tatsächlich Leute, die im Hinblick auf Fälle von Belästigungen, die es im Umfeld von den AZC nennt man das, von Asylsucherzentren in anderen Orten gegeben hat, daraus fließen, dass diese Orte ja strukturell und grundsätzlich böse und gefährlich sind und sich darum Sorgen machen. Und es gibt eben diese besorgten Bürgerinnen, die nicht weiter politisch organisiert sind, und dann gibt es aber auch diverse organisierte rechte Akteure, die dort am Start sind. So, also Organisationen, die man seit einigen Jahren hier immer wieder bei diesen Protesten antrifft. Ein Netzwerk, was Defend Netherlands heißt, witzigerweise einen englischen Namen hat, um die Niederlande zu verteidigen, die auch dann lokal entsprechend vertreten sind. Wie die genau organisiert sind, darüber ist gerade ziemlich, da recherchiert man rum, da versucht man hinterzukommen, wie hängt das zusammen, dass das Netzwerk und die lokalen unabhängigen Organisationen, die sich dann ein Defend Loosdrecht zum Beispiel nennen oder Defend, wo auch immer diese Proteste stattfinden, denn sie finden sehr viel statt, und zwar im ganzen Land. Aktuell gibt es so etwa 3 Standorte, wo das sich quasi fast jeden Abend wiederholt. Nicht immer mit Brandstiftung, aber sehr oft mit Protesten und sehr intimidierend.
Wer sind die Brandstifter hinter den Brandstiftern? Wer facht die rechten Proteste im Hintergrund an?
Im Hintergrund ist es natürlich so, also zunächst mal ist es, ne, wenn du da hingehst vor Ort, dann werden dir alle Leute sagen, ja, wir wollen hier friedlich demonstrieren, und die geworfenen Gegenstände, die dann die Untergrund für Flammen aufgehen lassen, es ist wirklich noch ein Unterschied in der Qualität, was dort passiert ist. Es ist kein Rostock-Lichtenhagen, es ist allerdings auch so schon schlimm genug, und die Grenze ist natürlich massiv überschritten. Die Gewalt wird von auch diesen Brandstiftern im Hintergrund natürlich auch ganz deutlich immer abgelehnt, und man distanziert sich davon. Allerdings gibt es natürlich Politikerinnen der Rechten und extremen Rechten, die sich gerne bei solchen Orten sehen lassen. Da ist zunächst natürlich so ständige Kollege Gerd Wilders zu vermelden, der seit 10 Jahren die Leute, die Bevölkerung zum sogenannten Widerstand aufruft. Und der auch schon mal sagte, er wird nicht ruhen, bis das letzte Asylsucherzentrum geschlossen ist. Das sind Sachen, Wilders Rhetorik, die er sich seit Jahren leistet. Außerdem ist er gerade auch wieder dabei, eine sogenannte Asylsucherzentrum-Tour im Land zu absolvieren. Das heißt, er geht zu solchen Orten, wo sich Proteste regen, und lässt sich dann wie so ein Volkstribun das Städtchen zeigen. Das ist eigentlich, was dort geschieht. Dann gab es neulich auch noch die Fraktionsvorsitzende der sehr alt-right-affinen Forum für Demokratie, die heißt Liedewein Fuss, und die ging auch bei Loosdrecht zum Beispiel vorbei und wollte die Leute unterstützen dort und sagte, gebt nicht auf. Und sagte tatsächlich noch diesen Satz, dass sie hofft, dass die Leute jetzt nicht mehr loslassen. Und das ist auch genau, was man dann vor Ort wieder gespiegelt hört, wenn man sagt, wie lange wollt ihr das noch machen? Und mir sagte gestern jemand, wir stehen hier, bis sie weg sind.
Früher hätte man ja gedacht, dass es gegen solche rechten Aufmärsche vor Flüchtlingsunterkünften auch eine linke, eine antifaschistische, antirassistische Mobilisierung geben müsste. Wie sieht das aktuell in den Niederlanden aus?
Es gibt hier und da punktuell Gegendemonstrationen und das ist aber relativ wenig und längst nicht so häufig wie die Proteste gegen die AZCs, die Asylsucherzentren, die sich seit Monaten aufbauen und halten und gegenseitig hochschaukeln. Also punktuell hier und da ist das durchaus so und auch entschieden, wie wir lassen das nicht passieren. Dann hat man normalerweise so, dass Polizei dazwischen geht und versucht, das auseinanderzuhalten. Es sind aber auch echt immer kleine Gruppen, so, die dagegen sind.
Abschließend, wie wird sich die Lage weiterentwickeln?
Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Proteste in irgendwie absehbarer Zeit stoppen. Dafür haben sie sich zu lange hochgeschaukelt und haben sich zu lange aufgebaut. Und man ist auch sich sehr dessen bewusst, dass es ein Protest ist und eine Lage, die in anderen Orten genau dasselbe ist. Das heißt, es läuft eigentlich darauf raus, dass du auf politischer, auf der parteipolitischen, parlamentarischen Ebene irgendwann eine Konfrontation hast zwischen zum Beispiel den Regierungsparteien, die wollen, dass die Geflüchteten, die man aufnimmt oder denen man zunächst mal ein Asylverfahren in Aussicht stellt, die da drin stecken, dass sie verteilt werden über das ganze Land. Denn an diesem Gesetz entzündet sich letztendlich all die Proteste. Die Regierung möchte alle Menschen, die in Asylverfahren drinstecken, gleichmäßig relativ verteilen. So ein bisschen wie die EU auch Geflüchtete in Länder verteilen will. Und es gibt eben immer mehr von diesen lokalen Protesten dagegen und die werden sich sehr sicher nicht in Luft auflösen. Die Perspektive ist auch, wie wir gesehen haben, jetzt in dieser Woche sehr, sehr real, dass die sich weiter radikalisieren.
Das sagt unser Benelux-Korrespondent, der freie Journalist Tobias Müller. Wir haben mit ihm gesprochen über die rechten Proteste, über die Proteste von sogenannten besorgten Bürgern vor Flüchtlingsunterkünften in den Niederlanden.
Angriff auf hunderttausende Kinder statt unterhaltsverpflichtend. Elternteile, vor allem Männer, stärker in die Verantwortung zu ziehen. Im Koalitionsvertrag haben die Parteien der Bundesregierung, SPD und CDU/CSU, den 855.000 Kindern, die bei nur einem Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht zahlt, noch versprochen, Zitat, wir werden in einem ersten Schritt säumige Unterhaltsschuldner durch härtere Strafen sanktionieren, zum Beispiel durch Führerscheinentzug und so die Rückgriffquote beim Unterhaltsvorschuss erhöhen. Wir werden die Auskunftspflicht für Unterhaltsschuldner beim Unterhaltsvorschussgesetz verschärfen, insbesondere durch die Einführung der unterjährigen Auskunftspflicht. Wir werden die Pfändungsfreigrenzen für Unterhaltsschuldner überprüfen. In einem nächsten Schritt wollen wir Alleinerziehende und deren Kinder besser unterstützen, indem wir das Kindergeld nur hälftig auf den Unterhaltsvorschuss anrechnen. Zitat Ende. Das im Dreieck von Bund, Ländern und Kommunen und den Bürokratiefunktionären der Kommunen, Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag und Deutscher Städte- und Gemeindebund kursierende Arbeitspapier katalogisiert deren Angriffe auf den Sozialstaat. Ziel scheint dabei dessen Garaus, um ja nicht die neue Klasse der Super-Rich mit Steuern auf Einkommen und vor allem Vermögen sowie ihre exorbitanten Privilegien bei deren Vererbung ihrer Milliarden zu belasten und weitere Superprofite in den schuldenfinanzierten Rüstungsindustrie zu garantieren. In diesem vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband am 18. April veröffentlichten Papier heißt es entgegen dem Koalitionsvertrag lapidar, Zitat, die Ausweitung der Leistungsberechtigten mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 1. Januar 2017 sollte zurückgenommen werden. Und die Kommission empfiehlt, den Parallelbezug von Unterhaltsvorschuss und existenzsichernden Sozialleistungen zu beenden. Zitat Ende. Ausgerechnet bei den Alleinerziehenden mit der höchsten Armutsbetroffenheit sollten die je nach Einkommen der Unterhaltspflichtigen, nämlich 227, 299 oder 394 Euro Mindest Leistung nicht zumindest hälftig gezahlt werden. Betroffen wären Kinder ab 12 Jahren, Kinder, die schon 6 Jahre Unterhaltsvorschuss bekommen, Kinder, die Bürgergeld bzw. jetzt Grundsicherung bekommen, Kinder, die Kinderzuschlag bekommen. Bundesweit belief sich der Unterhaltsvorschuss 2024 auf 3,24 Milliarden Euro, von denen gerade mal 17%, rund 554 Millionen Euro, zurückgeholt wurden. Zugleich wurde bei statt Bürgergeld jetzt Grundsicherungsbezug der Arbeitszwang nach einem Jahr erhöht. Patriarchaler Sexismus pur. Die Spitzenbürokraten aus Bund, Ländern und Kommunen wollen nun den Easy Way gehen und einfach wegkürzen. 1 Milliarde Euro wollen sie damit einsparen. Dagegen läuft eine Petition, die auf Campact veröffentlicht und unterzeichnbar ist und die wir auch unter diesem Beitrag auf rdl.de verlinkt haben. Und zur Situation und den konkreten Zahlen in Freiburg hört ihr hier noch einen kurzen O-Ton aus dem Freiburger Kinder- und Jugendhilfeausschuss.
Hier haben wir eine Unterschreitung von 1,17 Millionen Euro. Hier ist es so, dass eine im Vergleich zum Vorjahr erwartete Steigerung der Aufwendungen nicht eingetreten ist. Die Kosten lagen auf Höhe des Vorjahres. Begründung ist, dass wir die Übernahme der Elternbeiträge des AKI mit 30% kalkuliert haben. Tatsächlich waren es aber lediglich 22%, die in Anspruch genommen worden sind. Wir haben dann noch die Unterhaltsvorschussleistungen unter Ziffer 1.4. Hier haben wir 0,69 Millionen an Überschreitung. Die Überschreitung auf die im vergangenen Jahr bereits deutlich erhöhten Regelbeträge und auch auf die gesetzlich vorgeschriebene Bildung einer Pflichtrückstellung, das sind die Gründe hierfür. Genau, insgesamt, also wenn wir jetzt den Ausblick machen, ist es so, dass wir dem Gemeinderat wie in den Vorjahren über dieses Rechnungsergebnis halt insgesamt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie über die Fallzahlen, Kostenentwicklung im Jahr 2026 informieren. Wir machen dazu eine gesonderte Drucksache, die dann im Juni 2026 auch nochmal im KJHA und anschließend im Juli im Haupt- und Finanzausschuss und im Gemeinderat eingebracht wird.
Vielen Dank, Frau Völkel, dass Sie uns da nochmal mit durch die Zahlen genommen haben. Ich möchte aber auch an der.
Und zum Abschluss noch einen Zwischenruf zur Übernachtungssteuer.
Die Freiburger Übernachtungssteuer mit rund 6 Millionen Euro im Jahre 2025 und die FWTM. In dem einzig vorbereitenden Ausschuss belief sich die Verwendung der Übernachtungssteuer 2025 durch die FETM auf nur einmal 1 Minute und geschlagene 8 Sekunden. Angesichts eines Ausgabevolumens von 1,789 Millionen Euro in 2025, das unter anderem aufgeplustert wird durch Umlagen für Gebäude, Personal und IT in Höhe von 80.000 Euro, neben direkt zugeordneten Personalaufwand von 237.000 sowie rein kalkulatorischen Abschreibungen von 130.000 Euro sind da drinnen enthalten. Dies alles bei einem Habenbestand von rund 2,5 Millionen Euro zu Jahresbeginn 2025 ist dies eine bemerkenswerte Sprachlosigkeit der Freiburger Rätinnen. Angesichts eines Habenübertrages auf jetzt das Jahr 2026 von 1,669 Millionen erst recht. Die Fixierung auf die Innenstadtaufmöblung mit 411.000 Euro und deren zusätzliche Infrastruktur mit 209.000 Euro ist der Schwerpunkt der Ausgaben im Jahre 2025, wobei die Rathausgassensanierung erst 2026 buchhalterisch kommen wird. Eine recht eigentümliche Leistungsbilanz bei der Umsetzung des Chorismuskonzeptes und dessen Stagnation, nämlich einem leichten Rückgang bei Gästen und Übernachtungen. Gut zu wissen aber, was die Übernachtungssteuer neben der FETM-Finanzierung auch zur infrastrukturellen Finanzierung der kulturellen Vielfalt in der Stadt beitragen könnte. So ergibt sich aus einer Nachfrage von Timothy Sims, den Grünen, und der Antwort von Dr. Caroline Jenkner folgendermaßen.
Herr Stadtrat Sims.
Nur kurz eine Frage, wie hoch ist denn eigentlich das Aufkommen aus der Bettensteuer generell? Weil das steht, glaube ich, in der Drucksache nicht drin. Ist zumindest nicht gefunden.
Im Moment rund 6 Millionen.
Okay.
Vielen Dank.
Die Übernachtungssteuer und die Freiburger Städtische Tourismusgesellschaft FWTM. Mit diesem Zwischenruf des Kollegen Michael geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 15. Mai 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.